The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 15. März.
Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, dass wir sehr zuversichtlich sind, dass vor uns ein erfolgreiches Geschäftsjahr liegt.
Oliver Blume, der immer noch neue Vorstandschef von Volkswagen, ist also zuversichtlich. Was bleibt dem Mann noch anderes übrig? Er hat wenig Zeit, er muss Vollgas geben bei mindestens drei wichtigen Themen. Thema Nummer 1, China. Dort wird die Zukunft des Autokonzerns gewonnen oder eben auch verloren. Noch ist VW der Spitzenautobauer im Reich der Mitte, aber eben nur bei den Verbrennerautos. Bei den verkauften Elektromobilen, da liegt Tesla vorn auf Platz 1 und auch auf Platz 2. VW hat nur einen Anteil an den Elektroneuzulassungen von derzeit 2,4%. Das tut weh, das ist minimal. Blume muss an diesem Frontabschnitt liefern.
Der chinesische Markt verändert sich technologisch mit rasender Geschwindigkeit und deshalb braucht der Volkswagen-Konzern hier die richtige Strategie und vor allem das richtige Tempo, um die Pole Position zu sichern. Bei den Verbrennerfahrzeugen sind wir sehr stark, bei den elektrischen Fahrzeugen haben wir dort noch aufzuholen. Und deshalb haben wir ein markenübergreifendes China-Board eingeführt, um unsere Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse in der Region deutlich zu beschleunigen. Unser Ansatz lautet dabei: in China für China.
Top-Thema Nummer 2, die Umstellung von Verbrenner und analog auf Elektro und digital. Nicht nur in China. 2 von 3 Euros aus dem Etat sollen in den nächsten Jahren in diese Richtung investiert werden. Das ist bitter nötig. Insgesamt verkauft VW vergangenen Jahr 8,5 Millionen Fahrzeuge und davon waren noch nicht mal 600.000 batteriebetrieben. Da geht noch mehr, vor allem aber auch in Nordamerika. Blume hat hier immerhin eine originelle Idee, wie er das Geschäft in den Vereinigten Staaten, immer ein Sorgenkind von Volkswagen, ankurbeln kann. Er mottet nämlich eine ganz alte amerikanische Marke aus und beamt sie in moderne Zeiten. Der sogenannte Scout war vor rund einem halben Jahrhundert nämlich ein legendärer Pickup, also ein urtypisch amerikanischer Geländewagen mit offener Ladefläche. Und jetzt, VW hat die Markenrechte für den Scout und jetzt kommt das Ding neu designt und mit neuem Motor zurück. 2026 soll es soweit sein. Mit 2 dann rein elektrischen Modellen will Volkswagen in den USA vorfahren. Und beide Fahrzeuge werden in South Carolina designt, entwickelt und produziert.
It would no doubt take our 250 years of hands-on, hard-won experience and apply it fresh to something meaningful. Seems obvious that it would involve steel as well as the work of human hands.
Thema Nummer 3 für Oliver Blume, er muss die Zahlen des Vorgängers halten. Naja, und ehrlich gesagt, er muss sie steigern. Das letzte Jahr lief gut für Volkswagen, die Messlatte liegt hoch. Der Umsatz des Konzerns stieg um 12,5%, das operative Ergebnis legte sogar um 13% zu. Aber das sind eben nur zum Teil Blumes Zahlen. Vor allem Vorgänger Herbert Diess ist für dieses Zahlenwerk noch verantwortlich. Also, der Neue muss liefern. Und wenn ein Manager robust sagt, dann meint er, da darf ihm jetzt nichts wegbrechen. Da darf nichts abknicken, sondern eigentlich muss alles wachsen.
Unsere oberste Priorität bleibt dabei die finanzielle Robustheit des Volkswagen-Konzerns.
Fazit: Den Machtkampf um die Führung von Europas größter Autofirma hat Blume gewonnen. Den um die Zukunft von Volkswagen, den muss er erst noch für sich entscheiden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Sönke Neitzel ist der einzige Militärhistoriker, den Deutschland zu bieten hat. Und mit ihm spreche ich jetzt gleich über den Krieg in der Ukraine und warum er nicht mit baldigen Friedensverhandlungen rechnet.
zum jetzigen Zeitpunkt gibt es überhaupt gar keinen Grund für Putin, irgendwie in Friedensverhandlungen zu gehen. Überhaupt gar keinen. Weil er glaubt, ich habe genug Munition, ich habe genug Soldaten und ich kann auf Zeit setzen und der Westen ist schwach.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwed, kennt die neuen Inflationsdaten aus den USA und wir wundern uns, auf welchem Umweg russisches Holz eigentlich durch die Sanktionen ausgeschlossen zu uns nach Deutschland gelangt. Und wir reisen mit Janosch in Richtung Panama.
And the Oscar goes to Edward Berger. All quiet on the Oscar.
Die Oscar-Auszeichnung für den Film Im Westen nichts Neues als international bestem Streifen kann ja ihren zeitgenössischen Hintergrund nicht verleugnen. Der Film zeigt das sinnlose Sterben, den Irrsinn des Krieges. Man leidet hautnah und schonungslos mit diesen verlorenen Helden. Kalte Nächte, schlammige Schützengräben, überall lauert der Tod. Die Romanvorlage von Erich Maria Remarque liegt nun schon fast 100 Jahre zurück. Aber die Handlung wirkt wie eine Blaupause zu den Bildern, die uns täglich vom Frontverlauf aus der Ukraine erreichen. Über den Charakter dieses Krieges und wie er vielleicht doch noch enden könnte, spreche ich jetzt mit Deutschlands einzigem Professor für Militärgeschichte, mit Professor Sönke Neitzel vom Historischen Institut der Universität in Potsdam. Mal horchen, was der Mann, der aus der Tiefe der Geschichte auf das heutige Schlachtfeld schaut, uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Professor Sönke Neitzel.
Schönen guten Morgen.
Erleben wir das in der Ukraine, was man ein Replay nennt, also eine Wiederaufführung des Ersten Weltkrieges?
Ja, manchmal denken wir bei den Bildern, Schützengräben, Infanterieangriffe, Artillerieansätze, kommen uns natürlich genau die Bilder des Ersten Weltkriegs in den Kopf. Aber natürlich als Historiker muss ich dann immer sagen, naja, ein Erster Weltkrieg ist es nicht. Der Erste Weltkrieg war ein globaler Krieg, 10 Millionen Tote, Dutzende von Millionen mobilisierten Soldaten. Er war viel größer und ist natürlich auch zu einer anderen Zeit geführt worden. Also dieser Krieg hatte eine andere Signatur als der heute, aber...
Die Bilder ähneln sich ja verdammt. Wir sehen Schützengräben, wir sehen vor allem auch Schützenpanzer. Ja. Wir sehen, dass im morastigen Gelände um jeden Quadratmeter gekämpft wird. Das sind doch Ähnlichkeiten, die zumindest das Auge übersetzt mit Erster Weltkrieg.
Ja, Schützenpanzer und Panzer gab es im Ersten Weltkrieg noch kaum. Also es ist vor allen Dingen der Artilleriekrieg, der an den Ersten Weltkrieg erinnert und natürlich die Schützengräben, da haben Sie recht. Also da gibt es Parallelen, da gibt es Bezüge und wir glaubten ja, dass diese Form des Krieges, Schützengräben, Artillerieeinsatz, Panzer, dass das eigentlich eine Sache des 20. Jahrhunderts ist und wir leben bekanntermaßen im 21. Jahrhundert. Also das ist schon für viele überraschend gewesen, dass Kriege überhaupt noch so geführt werden.
Auch die archaische Zerstörung, die Totalzerstörung von Städten. Ja. Heute schreibt man ja viel von präzisen Schlägen und all dem, was sozusagen eine etwas smartere Kriegsführung erlauben würde mit der Technik, aber so sieht das hier nicht aus.
Das wissen wir allerdings schon seit dem NATO-Luftkrieg im Kosovo. Also viele wissen ja auch immer ganz genau, worauf die Russen zielen. Ich würde sagen, das können wir gar nicht wissen. Und viele Raketen gehen fehl und treffen nicht das Ziel, was sie treffen sollen. Also auch Luftkriege, auch mit Raketen, sind ungenau und zerstören eben wahllos.
Warum gab es damals ja fast 10 Millionen Tote und heute vielleicht in Summe 100, 150.000, auch viel, aber eben doch nicht diese hohe Zahl? Wo erklärt sich die hohe Zahl im Ersten Weltkrieg?
Zunächst sind viel mehr Soldaten mobilisiert worden. Das sind ja Millionen Heere, die gegeneinander antreten. Und dann haben viele gerade 1914, die ersten 5 Monate des Krieges waren die verlustreichsten des ganzen Krieges, noch Vorstellungen wie 1870, 71, also wahnsinnige Attacken, Stichwort Langemark, wo also deutsche Soldaten dann auf die britischen MG-Stellungen zugerannt sind. Ich glaube, das sehen wir heute zumindest nicht mehr in der Breite. In einzelnen Formen gibt es das wohl auch noch, aber nicht in der Breite. Und heute sind Soldaten natürlich viel besser geschützt. Also die Schutzausrüstung, die Soldaten tragen, die Kevlarplatten. Wir haben eine viel bessere Verwundetenversorgung. Also die Chance, wenn es ein Verwundeter, der eine Schussverletzung hat, überlebt, sind heute viel größer als im Ersten Weltkrieg.
Und der Helm, welche Rolle spielte der Helm im Ersten Weltkrieg?
Ja, der Stahlhelm erst 1916 eingeführt. Man ist ja noch mit der Pickelhaube oder mit Käppis ohne Kopfschutz in die Schlacht gezogen. Und gerade durch die hohen Verluste, durch den Artillerieeinsatz, also Artillerie tötet 2/3 der Soldaten im Ersten Weltkrieg, die Splitterverletzung, sind die Deutschen dann als Erste drauf gekommen, eben einen Schutzhelm aus Stahl einzuführen, der dann auch viele Kopfverletzungen verhindert hat. Allerdings Das Grundproblem des Ersten Weltkriegs ist der Wundbrand. Man konnte nicht desinfizieren. Und man hatte unter abenteuerlichsten Bedingungen in Lazaretten versucht, die Leute zu retten. Die sind gestorben wie die Fliegen an den Infektionen ihrer Wunden.
Deswegen hat man so viele Beine und Arme amputiert damals.
Genau.
Das Gas wurde im Ersten Weltkrieg großflächig eingesetzt. Das war eben auch ein Gaskrieg. Das haben wir hier jetzt noch nicht gesehen.
Gott sei Dank noch nicht. Und das ist in der Tat eine interessante Entwicklung, so schlimm sie ist. Im Ersten Weltkrieg dieses Kampfgas, Chlorgas und dann Senfgas und andere Formen. Aber danach wurde es eben kaum mehr eingesetzt. Also es wird natürlich in Kolonialkriegen eingesetzt. Saddam Hussein hat es eingesetzt, auch Assad. Aber in den großen Kriegen wird es, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, wird es nicht eingesetzt.
Weil es geächtet ist,
glaube ich. Weil es geächtet wurde, ganz genau. Es war geächtet. Also Churchill hat vorgesehen, im Falle einer deutschen Landung in England Giftgas einzusetzen. Die Deutschen hatten auch Nervengas. Aber selbst Hitler ist davor zurückgeschreckt, eben dieses Nervengas zum Beispiel in die V2 zu transportieren und damit London zu beschießen. Also es ist einer der ganz, ganz wenigen Aspekte, wo der Zweite Weltkrieg nicht radikaler war als der Erste.
Bei aller Ähnlichkeit der Bilder gibt es einen Unterschied. Sie sprechen auch in Ihren Texten von der hybriden Kriegsführung. Was genau meint das, das Hybride? Was ist das?
Das Zivile und Militärische verschwimmt, dass wir Cyberangriffe haben, dass wir Angriffe auf die Finanzwelt haben, vielleicht Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Das war eigentlich die Vorstellung, dass Kriege gar nicht mehr auf dem Schlachtfeld mit Panzern ausgetragen werden, so wie wir das jetzt sehen, sondern ja in einer ganz anderen Dimension stattfinden. Es ist immer die Frage, wie verändern sich Kriege? Und viele glaubten vor dem 24. Februar, dass wir eine Revolution der Kriegführung haben. Eben gar nicht mehr das Alte, nur noch das Neue. Und als Historiker kann man nur sagen, also Revolutionen gab es eigentlich fast nie. Es sind immer Evolutionen gewesen. Es war immer das Alte und das Neue gleichzeitig dabei. Wenn Sie in die Geschichte zurückgehen, die Einführung der Artillerie im 14. Jahrhundert oder die Einführung der Panzer, was immer Sie nehmen wollen, Funk und welche Techniken eingeführt wurden, es war immer eine Evolution. Und die erleben wir auch heute. Wir haben einerseits Panzer, zum Teil aus dem Kalten Krieg, Jahrzehnte alt, aber wir haben auf ukrainischer Seite zum Beispiel 4.000 bis 5.000 Drohnen im Einsatz. Also ganz viele Soldaten haben ihre eigene kleine Mini-Drohne, mit der sie einige Kilometer voraus das Gelände aufklären können. Wir haben eine Start-up-Szene in der Ukraine, die ganz schnell Apps für die Artillerie entwickelt, um die Artillerie zu koordinieren.
Dann gibt es ja eine Diskussion darüber, ob wir die Ukraine weiter mit Waffenlieferungen beschicken sollten, um den Krieg am Ende gewinnbar zu machen. Die Frage an den Militärhistoriker, ganz neutral, ist dieser Krieg bei der Mann- und Waffenstärke, die wir auf beiden Seiten zu besichtigen haben, ist dieser Krieg für die Ukraine zu gewinnen?
Das können wir einfach nicht beurteilen. Keiner von uns kann sagen, was in den nächsten 4 Wochen passiert. Und die Geschichte von Kriegen zeigt, dass die Geschichte eben sehr oft einen völlig unerwarteten Verlauf nimmt. Es sind von so vielen Faktoren ist das abhängig. So etwas wie die Moral von Hunderttausenden von Soldaten einzuschätzen, ist hier vom grünen Tisch schlicht unmöglich. Was man sicherlich sagen kann, oder das wäre meine Einschätzung, dass ich sitze gelegentlich auf Podien, auch mit Ukrainern, und da ist der Spirit, man hat manchmal den Eindruck, man ist unter Aktivisten, ja, wir gewinnen und wir siegen und Russland muss kapitulieren und das Recht muss wiederhergestellt werden, ja, also wer will dagegen was sagen? Aber das ist eben nicht gekoppelt mit der militärischen Lage. Und ich sehe immer von außen betrachtet, ein bisschen vorsichtig, keine Möglichkeit für die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt wirklich ihr gesamtes Territorium, wir sprechen über den Donbass, wir sprechen auch über die Krim, zurückzuerobern. Ich halte das zum jetzigen Zeitpunkt mit den mir zugänglichen Informationen für eine Illusion. Was gelingen könnte, das wäre schon toll, wenn die Ukraine zum Beispiel, ich weiß nicht, die Landbrücke zurückerobern würde. Und wenn es möglich wäre für die Ukraine, einen Status quo ante vom 24. Februar zu erreichen, wäre das aus meiner Sicht schon ein sehr großer militärischer Erfolg.
Na, die Ukrainer verlangen zum Beispiel in Gestalt von Herrn Melnyk, aber auch Herrn Zelensky jetzt Militärjets, vielleicht sogar das Gelände vorzubereiten. Ja. Ist das eine sinnvolle Investition, würden Sie sagen?
Die Ukraine sollte in der dritten Dimension kriegsführungsfähig sein. Also das Argument, wir liefern ihnen nie Kampfflugzeuge, bedeutet, dass die Ukraine in der dritten Dimension irgendwann keinen Krieg mehr führen kann, dann kann sie auch da nicht mehr verteidigen. Wichtiger ist sicherlich aus meiner Sicht, dass der Luftkrieg eine viel geringere Rolle spielt in diesem Krieg, als wir alle dachten, auch eine geringere Rolle als im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Und dass eine viel größere Rolle spielen Boden-Luft-Raketen. Das heißt, beide Seiten halten den Luftraum in einem erstaunlichen Ausmaß frei durch den Einsatz von Boden-Luft-Raketen. Und damit verteidigt sich die Ukraine eigentlich vor allen Dingen relativ erfolgreich. Und wir müssen weiter sehen, dass wir, wird jetzt ja auch gemacht, Patriot wird geliefert, Iris-T. Diese Dinge sind sauteuer. Das sind unglaubliche Summen, die diese Raketen kosten. Und die werden nicht eben mal bei Amazon bestellt oder so. Aber das ist, sagen, für die Ukraine ein viel wichtigeres Asset als jetzt die MiG-29. Trotzdem wäre die MiG-29 aus meiner Sicht, Slowakei, Polen überlegen ja, das zu liefern, eine sinnvolle Verstärkung und würde meines Erachtens auch keine Eskalation bedeuten. MiG-29 ist vor allen Dingen zur Verteidigung da.
Das heißt aber, unterm Strich würden Sie trotzdem sagen, ja, diese Waffensysteme und den Luftraum, das braucht eine Armee, die sich verteidigt, aber den Krieg gewinnen im Sinne von den Angreifer wieder auf die alte Landesgrenze zu verweisen, wird damit nicht gelingen. Friedensverhandlung wäre damit auch Ihre Antwort, möglichst zügig.
Friedensverhandlungen kommen dann, auch in Zusammenhang am Ersten Weltkrieg, wann wird wirklich versucht zu verhandeln? Das kann man dann sehen, 16, 17, die Friedensbotschaften von verschiedenen Seiten, als die Opferzahlen horrend werden. Und das ist genau, werden wir wahrscheinlich auch in der Ukraine sehen, dass ein ernsthafter Friedensgedanken oder Waffenstillstandsgedanken erst kommen, wenn eine von beiden Seiten oder möglicherweise beiden Seiten sehen, mit militärischen Mitteln kommen sie nicht weiter. Und das ist bei beiden jetzt noch nicht der Fall.
Wann kommt dieser Tag? Was denken Sie? Haben Sie ein Gefühl dafür?
Also ich glaube, das hängt sehr vom weiteren Verlauf ab, aber ich glaube, dass Putin auf Zeit setzt. Ich glaube, dass Putin sagt, der Westen ist schwach. Der Westen kann keine Verluste vertragen. Wir sehen ja schon, wie das auseinanderbricht. Und die Frage, oder zumindest ist es starke Kritik gibt, die Frage ist ja auch, ob der
Westen... Sowohl in Deutschland als auch in Amerika.
Genau. Und die Frage ist ja auch, ist der Westen bereit, noch jahrelang in diesem massiven Umfang Waffen zu liefern? Wir sehen ja schon, wie schwer es ist. Wir haben es ja noch nicht mehr geschafft, die Panzerhaubitzen nachzubestellen. Jetzt ist es gelungen. Nach 10 Monaten, also die Deutschen haben 10 Monate gebraucht, um 10 Panzerhaubitzen nachzubestellen. Also irgendwann sind halt die Lager hier leer und in anderen europäischen Ländern auch. Und die Frage ist, ob der Westen wirklich bereit ist, diese Form der Unterstützung über Jahre durchzuhalten. Ich glaube, darauf setzt Putin. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es überhaupt gar keinen Grund für Putin, irgendwie in Friedensverhandlungen zu gehen. Überhaupt gar keinen. Weil er glaubt, ich habe genug Munition, ich habe genug Soldaten und ich kann auf Zeit setzen und der Westen ist schwach. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, wenn man in Verhandlungen irgendwann kommen will und man hoffentlich diesen Punkt irgendwann erreicht, dass auch ein Russland verhandlungsbereit ist, hoffentlich, kann man das meines Erachtens nur mit militärischer Stärke erreichen. Ob wir je an diesen Punkt kommen, ist fraglich. Denn wir beide würden natürlich sagen, der Krieg muss möglichst schnell enden. Aber Putin würde sagen, warum muss der Krieg enden? Also sowas kann auch endlos weitergehen. Und auch dafür haben wir Beispiele in der Geschichte. Und unsere Hoffnung auf Frieden ist eben nicht die Hoffnung von Putin. Und da, wir müssen halt immer diesen Krieg nicht mit unserer Brille betrachten, sondern mit der Brille Putins und daraus unsere Ableitung ziehen.
Herr Nalzel, ich bedanke mich für diesen sehr klaren, wenn auch nicht ganz optimistischen Ausblick, aber wir sind ja hier zuständig für Klarheit und Wahrheit. Die haben Sie geliefert. Vielen Dank, Herr Professor Nalzel.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, hier reden immer noch alle. Zumindest viele über den Fall der Silicon Valley Bank. Was sind die Folgen? Kippen weitere Institute? Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Also Anne, wie geht dieser Krimi jetzt weiter oder haben sich die Märkte schon wieder beruhigt?
Ja, also ich glaube, ich kann vorsichtige Entwarnung geben. Der Weltuntergang ist erstmal abgesagt. Die Einlagenrettung der Behörden hat tatsächlich erstmal funktioniert. Keine weiteren Banken mussten schließen. Und auch bei denen, wo die Angst echt groß war, gab es wieder eine Erholung bei den Aktien. Die First Republic Bank zum Beispiel, die ja am Montag über 60% verloren hatte, konnte gestern mit einem Plus von 27% schließen. Der Index aller Regionalbanken schloss auch mit einem Plus von 2%. Am Montag war der noch um 12% gefallen. Die Angst vor einer Bankenkrise war, glaube ich, hier an der Wall Street tatsächlich größer als draußen in der echten Welt. Während hier bei den Anlegern echt schon alle die nächste Finanzkrise gesehen hatten und dachten, jetzt werden zahlreiche andere Banken wie Dominos auch umkippen, war die Panik draußen gar nicht mal so groß. Also diese befürchteten Bankruns, also dass jetzt alle das Vertrauen in die Banken verlieren und ihr Geld abheben, blieben im Großen und Ganzen aus. Dazu beigetragen haben natürlich auch die beruhigenden Worte seitens der Regierung und auch von den Banken selbst. Also ja, der erste Schock ist erstmal überwunden. Alle drei großen Indizes schlossen gestern gut im Plus. Aber die Geschichte ist deshalb natürlich noch nicht vorbei. Es werden weiterhin Käufer für die Silicon Valley Bank gesucht. Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick für das US-Bankensystem auf negativ gestuft. Und in der Regierung laufen die Gespräche auf Hochtouren, wie man den Bankensektor noch stärker regulieren kann, dass sowas nicht nochmal passiert.
Und dann gab es ja gute Nachrichten von der Preisfront. Die Inflation legt nur noch um 6% zu, nachdem sie ja vorher schon Richtung 10% galoppiert war. Also Anne, wirkt die Fed-Politik doch? Was denkst du?
Also das sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Im Januar lag die Inflation ja noch bei 6,4%. Also auf jeden Fall ein Rückgang und auch genauso wie die Analysten erwartet hatten. Aber trotzdem muss man natürlich auch sehen, 6% Inflation ist immer noch sehr weit entfernt von der 2% Zielmarke. Und wenn man sich den Inflationsbericht mal genauer anschaut, sieht man auch, dass der Rückgang vor allem kam, weil sich der Energiesektor deutlich wieder beruhigt hat. Da gab es einen Preisrückgang um 0,6%. An der Tankstelle wurde es sogar um 7,9% billiger. Gebrauchte Autos sind ebenfalls billiger, um 2,8%. Und was auch schön war zu sehen, dass einige Lebensmittel billiger wurden. Eier zum Beispiel um 6,7%. Die sind aber immer noch über 55% teurer als letztes Jahr. Wo es aber keinen Rückgang gab, nämlich einen weiteren Anstieg um 0,8%, war bei den Mietkosten. Die sind damit um 8,1% teurer als vor einem Jahr. Und die machen ja ein Drittel aus bei der Inflationsberechnung. Da zeigt sich also schon deutlich, dass die Zinserhöhungen der Fed noch nicht so wirklich den gewünschten Effekt erzielen, dass man hier sich auf jeden Fall noch nicht in Sicherheit glauben kann. Für die nächste Notenbanksitzung nächste Woche gehen jetzt 85% der Analysten davon aus, dass es da eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt geben wird. Und das trotz der Bankenpleite, die ja im Großen und Ganzen auf die Zinserhöhungen zurückzuführen ist. Also da ist es der Notenbank wahrscheinlich weiterhin wichtiger, die Inflation runterzubringen, jetzt wo eine richtige Bankenkrise ja erstmal abgewendet wurde.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass Wladimir Putin wahrscheinlich jeden Tag in Moskau durch seinen Präsidentenpalast schreitet und frohlockend vor sich hinsummt.
Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Ich um mein Holz, mein Holz.
Holz aus den endlosen russischen Wäldern ist nämlich neben Öl und Gas in normalen Zeiten ein russischer Exportschlager. Das Holz könnte also eigentlich viel Kohle in die Kriegskasse treiben, Holzkohle sozusagen, wenn da nicht die Sanktionen der Europäischen Union wären. Auf den ersten Blick scheinen die nämlich zu wirken. Entfiel im Jahr 2021 noch ein Drittel aller europäischen Holzimporte auf Russland, liegt aktuell die Zahl nach dem Ukraine-Krieg im marginalen 1%-Bereich. Einem ZDF-Reporter-Team ist allerdings aufgefallen, dass zur gleichen Zeit, wie diese Importe die Einfuhren aus Russland einbrachen, die Holzausfuhren Chinas in die Europäische Union eindrucksvoll stiegen. Sowas. Zufälle gibt's. Und das, obwohl China eigentlich gar kein Holz für den Export produziert. Der Verdacht liegt also nahe, dass Holz, das in der EU benötigt wird, verkauft Russland einfach an die Kumpels in Peking, die fungieren als Zwischenhändler und verkaufen es dann weiter nach Europa. Und genau dieser Verdacht wurde überprüft und bestätigt. Denn die Frontal 21 Reporter vom ZDF errichteten eine Tarnfirma und sie bestellten Sperrholzplatten in China. Als sie mit einigen Händlern dort intensiveren Kontakt hatten und man kurz vor Geschäftsabschluss stand, da fragte man nochmal gezielt nach, woher kommt eigentlich dieses Holz?
Wir fragen nach. Wir müssen sicherstellen, dass wir keine Probleme beim Zoll kriegen. Ist das möglich?
Wenn Sie russisches Sperrholz kaufen wollen, können wir das aus Russland importieren und bei uns neu verpacken und in Ihr Land exportieren. Viele europäische Kunden entscheiden sich dafür, so russisches Sperrholz zu importieren.
Unumwunden geben die meisten Händler in China zu, das Holz stamme aus Russland. Naja, so viel zur Wirkung von Sanktionen oder anders gesagt, Putin lacht sich wahrscheinlich einen Ast.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Tigerente wohl bis heute der bekannteste gestreifte Tiger Deutschlands ist. Dabei war die Tigerente eigentlich nur eine stumme Nebenfigur in dem Kinderbuch »Oh, wie schön ist Panama«, das heute vor 45 Jahren veröffentlicht wurde. Das Buch »Oh, wie schön ist Panama« erzählt die Geschichte vom kleinen Bären und vom nicht minder kleinen Tiger, die eines Tages eine schwimmende Kiste im Fluss entdecken. Darauf steht in Großbuchstaben »Panama« und in der Kiste riecht es so köstlich nach Bananen.
Sieh mal, was ich gerade gefunden habe. Eine Kiste? Ja, ja, aber das ist nicht bloß irgendeine Kiste. Oh. Sie kommt aus Panama.
Panama? Noch nie gehört.
Ich auch nicht. Auf jeden Fall riecht es dort ganz sicher nach Bananen.
Die beiden Freunde machen sich voller Vorfreude und ohne Plan und Karte in Richtung Panama auf. Immer mit dabei die Tigerente. Auf dem Weg dorthin treffen sie viele andere Tiere, die ihnen den Weg weisen.
Panama? Oh ja, da müsst ihr nach links gehen. Immer nach links.
Wieso ausgerechnet nach links?
Weil rechts mein alter Bauer wohnt. Und wo der Bauer wohnt, kann nicht Panama sein.
Dieser Klassiker der Kinderbuchliteratur stammt von Horst Eckert. Oder auch besser bekannt als Janosch. Seinen Künstlernamen hat er sich allerdings nicht selbst gegeben, sondern sein Verleger.
Bei ihm war angemeldet ein gewisser Janosch. Der sollte kommen. Auf den hat er gewartet. Aber dann kam ich. Und dadurch hat er gedacht, dass ich der bin. Und er sagte, jetzt heißt du so, das ist egal. Und so kam es dann.
1931 wurde Janosch in Oberschlesien geboren. Seine Kindheit könnte man durchaus als schwierig beschreiben. Der Vater trank und schlug, die Mutter war nicht sanfter zu den Kindern.
Als ich noch klein und schwach war, da war es natürlich schlecht. Da konnte sie mich prügeln, weil sie die Macht hatte. Ich glaube, das tat ihr später auch leid, dass sie mich immer gehauen hat. Dann hat sie versucht, das wieder gut zu machen. Aber sie hat weiterhin solche Fehler gemacht, also Charakterfehler, die ich nicht ertragen konnte, die ich ihr aber nicht übel nehmen, weil jeder Mensch macht halt sowas, was nicht in Ordnung ist.
In »Oh, wie schön ist Panama« schuf Janosch eine bunte, fröhliche, eine hilfsbereite Welt. Eine Welt, die er so als Kind nicht kennengelernt hatte. Er baute sich das Leben und die Menschen, so wie er sich das Leben und die Menschen wünschte. Großartig, liebevoll. Die Fantasie diente als Wirklichkeitsersatz. Das half ihm und seither Millionen Kindern.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen einfühlsamen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself,
wonderful moon. Yes, I think to myself, what a wonderful moon.